have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und auch wenn die Zeiten von Lottery, Reform und Co. sicherlich auch andere Themen hergeben würden, wollen und müssen wir uns natürlich beschäftigen mit der Serie der Serien und aktuell auch die einzig noch laufende Serie, die Oklahoma City Thunder, die San Antonio Spurs. Battlen es aus in den Western Conference Finals. Letztere, die Spurs, konnten jetzt Spiel 6 zu Hause gewinnen, weshalb uns die beiden schönsten Worte im US-Sport oder vielleicht sogar im Sport generell erwarten. Game 7. Mein Name ist Lorenzo Ligresti. Ich habe Bock auf die heutige Folge und ich gehe stark davon aus, dass der den Bosporus bereisende Julius Schubert das ähnlich sieht. Einen wunderschönen guten Mittag, mein Freund.
Einen wunderschönen guten Mittag an dich zurück. Ja, dem kann ich nicht allzu viel hinzufügen. Ich habe ebenfalls wahnsinnig Freude, nicht nur an den bisherigen 6 Spielen dieser Western Conference Finals gehabt, sondern freue mich umso sehr auf dieses 7. Spiel. Das ist eine All-Time-Serie, die ein All-Time-Beginn hatte und ein All-Time-Ending verdient. Und ich hoffe, dass wir das dann auch entsprechend kriegen werden in der Nacht von Samstag auf Sonntag.
Wie ist es in Istanbul? Erzähl gerne erstmal ganz kurz, wie es dir geht. Du hast mir gerade im Off schon verraten, die Stadt hat es dir ziemlich angetan.
Auf jeden Fall. Ich bin nicht mit der allergrößten Erwartungshaltung reingegangen. Habe jetzt nicht gedacht, dass es mich komplett umhaut. Habe mich jetzt vorher nicht so wahnsinnig informiert, was mich da erwartet, auch von den Sehenswürdigkeiten her. Aber es gefällt mir richtig gut. Das Wetter ist fantastisch. Die Stadt ist lebhaft und wirklich, wirklich vielfältig. Das Essen ist wunderbar. Das könnte man sicherlich erwarten. Ich mag Städte, die so, bei denen das Wasser auch so eine prominente Rolle spielt und das Wasser fließt hier durch. Du hast gerade schon gesagt, der Bosporus an vielen, vielen Stellen so durch die Stadt hindurch. Und das ist eine sehr, sehr coole Sache. Wir haben hier eine sehr gute Zeit. Wir machen jetzt heute Abend noch so eine Sonnenuntergangsfahrt auf so einer Yacht auf dem Bosporus. Das wird auch sehr schön, da freue ich mich drauf. Morgen geht's dann auch schon wieder zurück. Aber jetzt muss natürlich auch ein bisschen gearbeitet werden. Das habe ich getan. Habe mir heute Nacht live dieses Game angeschaut. War actually gar nicht mal so übel. Wir haben ja eine Stunde Zeitverschiebung. Es ist schon eine Stunde später als bei dir. Das heißt, das Game ging erst 3:30 los. Und ich gucke mir jetzt immer ein bisschen zeitversetzt an, um die Auszeiten zu skippen. Das heißt, ich konnte vorher relativ gut noch pennen und zumindest einige Stunden Schlaf sammeln und habe ein sehr deutliches Spiel 6 gesehen, über das wir unter anderem jetzt mal reden werden.
So ist es, das hört sich doch alles wunderbar an. Mini-Anekdote zum Stichwort Bosporus, mehrfach bereits erwähnt hier im Podcast, meine Homies Brizzy und Niklas, beide treue Hörer, haben sich vor dieser Saison in unserer Fantasy-Basketball-Liga, ich spiele ja Fantasy-Basketball übrigens, das wissen viele nicht und die, die es wissen, vergessen es auch immer wieder. Und die beiden haben sich zusammengeschlossen, was natürlich, wir haben das Kartellamt informiert und hat alles nichts gebracht, haben ein gemeinsames Team gegründet und Niklas ist seit jeher großer Fan von Borussia Dortmund, inzwischen auch Jugendtrainer bei Borussia Dortmund und Brizzy ist großer Fan von Fenerbahce Istanbul. Und die beiden haben sich dann dazu entschieden, ihr Team die Bosporus-Borussen zu nennen, was ziemlich witzig ist. Die Freude über diesen Joke wurde dann natürlich immer weniger, als sie tatsächlich die Championship geholt haben. Aber gut, das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Spiel 6, Oklahoma City Thunder gegen die San Antonio Spurs. Du hast es gerade schon gesagt, es war, und das zieht sich leider bislang durch diese Serie durch. Also Game 1 war natürlich ein All-Time-Classic. Und ich würde behaupten, die Serie an sich ist weiterhin sehr, sehr spannend im Sinne von, zum einen, es ist logischerweise ausgeglichen, zum anderen, wir sehen immer wieder geile taktische, teilweise auch personelle Adjustments, die Verletzungen sind so eine Storyline. Aber man muss leider sagen, die einzelnen Games 2 bis 6 waren jeweils nicht so super geil. Also deswegen, du hast es gerade gesagt, diese Serie verdient ein historisches, geiles Ende. Da hoffen wir drauf, weil die Spiele 2 bis 6 haben jetzt nicht so ganz dem Hype gerecht werden können, leider.
Möchtest du schätzen, was der Average war, der Punktedifferenz in diesen Spielen 2-6?
Boah, wahrscheinlich so 13 oder so.
17.
Boah, gut geschätzt. Ja, siehst du?
Ja, erinnert so ein bisschen an die NBA Finals aus 2016, die ja für mich und für viele andere auch etwas ist, wo wir zurückdenken, für dich ja auch, an eine der craziesten Playoff-Serien, Finals-Serien in der Geschichte der NBA. Was aber viele mal ab und zu vergessen ist, dass die ersten 6 Spiele alle Blowouts waren. So, nur dieses 7. Spiel war wirklich ein Thriller. Wir haben Gott sei Dank unseren Thriller in dieser Serie schon bekommen. Aber es ist natürlich irgendwo auch die Spannung in den einzelnen Spielen, die Clutch-Moments, die so Serien ausmachen. Und die haben wir nur in diesem Double-Overtime-Game-One gesehen. Und deswegen hoffe ich umso mehr, dass dieses Spiel 7 dann halt ein Classic wird. Was allerdings, und das müssen wir natürlich auch offen und ehrlich zugeben, und das hat uns die Vergangenheit auch gelehrt, relativ unwahrscheinlich ist leider, denn Spiel 7s sind selten so All-Time-Classic-Games, in denen was Besonderes passiert. Game 7 sind häufig Blowouts, wo ein Team, keine Ahnung, 90 Punkte macht. Das kann gut und gerne natürlich auch passieren. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass all das, was wir jetzt sehen, die Adjustments, die Strategie, wie müde beide Teams sind, wie fertig man ist, wie gut man sich kennt, dass das alles jetzt zusammenkommt und wir wirklich ein Game bekommen auf Augenhöhe, so wie die Serie bisher auf Augenhöhe war und dann eine spannende Schlussphase, in der die besten Spieler versuchen, das Game an sich zu reißen. Das ist die Hoffnung. Müssen wir uns natürlich jetzt ein paar Tage gedulden, bevor wir wissen, ob es dann am Ende wirklich so kommt. Lass uns gerne in der Zwischenzeit so ein bisschen darüber reden, was jetzt in den letzten Games passiert ist, beziehungsweise vor allem natürlich, was jetzt in diesem 6. Spiel passiert ist, wie die Spurs hier ausgleichen konnten, bevor wir dann vielleicht so ein bisschen dazu übergehen, was denn für beide Teams passieren muss, um dieses 7. Spiel für sich zu entscheiden und in die NBA Finals einzuziehen.
So machen wir das. Davor ganz kurz der Hinweis. Wir werden uns am Sonntag, wenn ihr Lust habt, nach Spiel 7 im Supporter-Feed hören. Da wird es dann eine schöne kleine Analyse geben zu einem, du sagst es, hoffentlich sehr, sehr guten und sehr, sehr ausgeglichenen und sehr, sehr spannenden Match. Patreon.com/DoubleStepBack. Wie immer der Appell, super gerne vorbeischauen. Das ist der beste und direkteste Weg, um uns zu unterstützen, unsere Arbeit zu unterstützen. Mit kleinen monatlichen Beiträgen. Dafür sichert ihr euch Zugang zu Bonus-Episoden und anderen Vorteilen. Würde uns sehr, sehr freuen. Aktuell, während der gesamten Postseason, also noch bis zu dem Moment, in dem die NBA Finals enden werden, wann auch immer genau das sein wird, läuft weiterhin unsere Aktion mit dem Code PLAYOFFS, alles groß geschrieben, all caps, bekommt ihr 50% Rabatt auf euren ersten Monat oder direkt das gesamte erste Jahr. Ihr könnt aktuell auch 7 Tage gratis testen und mal reinhören, reinschnuppern, ob das was für euch ist. Und würde sich ja jetzt vielleicht sogar anbieten, das diese Woche noch zu tun. Denn am Sonntag, wie gesagt, Analyse zu Spiel 7 zur Serie des Jahres und hoffentlich zum Spiel des Jahres. Schaut gerne vorbei. Patreon.com/DoubleStepBack findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung diesen Link. Und jetzt würde ich es dir überlassen, wo du anfangen möchtest, mit welchem Spieler, mit welcher Seite des Feldes, mit welchem Gedankenpunkt, der dir hier gekommen ist, beim Schauen dieses 6. Spiels zwischen den beiden.
Es brauchte 3 Dinge für San Antonio, um dieses 6. Spiel für sich zu entscheiden. Eventuell hätten auch 2 der 3 gereicht. Gut, dass alle 3 eingetreten sind und man deswegen so deutlich gewonnen hat. Aber vielleicht kurz zusammengefasst, es brauchte erstens mal eine Victor Wembanyama, ich will nicht sagen Masterclass, aber ein Bounceback-Game. Er hat schon irgendwo katastrophal, kann man denke ich sagen, gespielt. In Spiel 5 war offensiv überhaupt kein Faktor, ist komplett untergetaucht. Und wurde von der Thunder Defense sehr gut in Schach gehalten, outplayed vom besten Spieler der Thunder und konnte nicht mal ansatzweise sein Team hier in Richtung eines Erfolges tragen. Und es war klar, dass sich das ändern musste und das hat sich geändert. So, können wir gleich noch ausführlich drüber reden. Der zweite Grund dass die Spurs dieses Spiel gewonnen haben, ist, dass ihnen etwas gelungen ist, was ihnen bisher in dieser Serie noch nicht gelungen war. Und zwar, dass sie die Non-Wemby-Minuten für sich entscheiden. Wir erinnern uns zurück, sie haben in jedem der ersten 5 Games die Minuten ohne Victor Wanyama verloren, teilweise sogar wahnsinnig, wahnsinnig deutlich verloren. Das war anders in diesem Spiel 6 jetzt. Man hat das Game 118-91 gewonnen. Das ist eine Differenz von 27 und man war aber in Anführungszeichen nur plus 13 in den Wemby-Minuten. Das heißt, man war plus 14 in den Non-Wemby-Minuten und das waren auch nicht alles Garbage-Time-Minuten. Man hat also auch die Non-Garbage-Time, Non-Wemby-Minuten gewonnen und das ist ein First in dieser Serie. Und der dritte Grund ist, dass Dylan Harper endlich mal so ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Offensichtlich nicht bei 100%, ähnlich wie De'Aaron Fox. Aber sie brauchten einen dieser beiden mindestens, der so ein Game hat. Und Dylan Harper von der Bank, 6 von 9 aus dem Feld, 2 von 3 Dreiern, all seine 4 Freiwürfe, 6 Rebounds, 4 Assists dazu, nur 1 Turnover für 19 Punkte. Und das hat so ein bisschen Unterschied gemacht, dass die Spurs da jetzt auch von einem dieser beiden Guards mehr bekommen haben. Das war nicht nur wichtig, um Wemby zu entlasten, um freie Dreier für die ganzen Spieler zu kreieren, die man sich en masse kreiert hat in diesem Game, sondern es war auch wichtig, gemessen an der Strategie der Thunder gerade in Pick-and-Roll-Situationen, Wemby als Roller wegzunehmen, super deepe Drop-Coverage da zu spielen, dass da einfach Räume geöffnet werden und Räume auch offen sind für eben jene Guards. Fox konnte es nicht nutzen, Castle konnte es einigermaßen nutzen und Dylan Harper konnte es besonders gut nutzen. Also das sind für mich die 3 großen Gründe gewesen, warum die Spurs dieses Game gewonnen haben. Such du dir gerne aus, über welchen wir weiterhin gehend detaillierter etwas sprechen wollen, womit du vielleicht gerne anfangen möchtest.
Ich denke, dass die Gründe 2 und 3 ja auch sehr direkt zusammenhängen. Also, dass Harper so ein gutes Spiel hatte von der Bank und zum Beispiel auch, also seine Minuten wurden zum Beispiel komplett gespiegelt mit denen von Luke Kornet. Das war ein großes Problem. Oder ein Teil des großen Problems, was machen wir, wenn Wemby auf dem Feld ist, dass einfach Luke Kornet bislang überhaupt nicht gut aussah. Und auf der einen Seite ist es den Thunder heute einfach nicht so gut gelungen, ihn zu attackieren in seiner Drop-Coverage. Aber zum anderen hat ihm in diesen On-Off-Geschichten und in diesen Minuten einfach sehr, sehr geholfen, dass er eben neben diesem überragenden Dylan Harper gespielt hat. Das, denke ich, hängt sehr miteinander zusammen. Und ja, wie du sagst, Dylan Harper sah einfach nicht fit aus in den letzten Spielen, hat bislang keine gute Serie gespielt und ist jetzt aber hoffentlich zurück. Also es würde natürlich auch dem neutralen Zuschauer und uns als Dylan Harper-Liebhaber sehr gefallen, wenn wir jetzt in Spiel 7 erneut einen fitten Harper sehen, gerade weil, wie auch du gesagt hast, De'Aaron Fox heute wieder. Es war kein so katastrophales Game wie die letzten beiden, würde ich sagen. Auch wenn er natürlich mit 1 von 9 aus dem Feld wieder scoring-technisch eine absolute Nullnummer war. Aber 7 Assists im Vergleich zu 0 Turnovern sind natürlich auch eine Ansage. Und es ist vor allem dieser Domino-Effekt. Wir haben gesehen, wie extrem schwer sich Steph Castle getan hat in den ersten beiden Spielen dieser Serie, als er zusammen 20 Turnover fabriziert hat. Da über weite Strecken seiner Minuten De'Aaron Fox an seiner Seite zu haben, als jemand, der entweder primär den Ball in der Hand hat oder zumindest ein bisschen Gravity ausstrahlt, das hilft Harper enorm. Hatte heute auch wieder nur einen Turnover bei 9 Assists. Ich würde sagen, De'Aaron Fox hatte, auch wenn sich das bei 1 von 9 aus dem Feld sehr, sehr seltsam anhört, trotzdem einen positiven Impact auf das Spurs-Spiel heute. Also ja, das war definitiv ein großer Faktor. Harper, die Bank, dass dann auch jemand wie Keldon Johnson und Harrison Barnes, super, von den fast schon Toten wieder auferstanden, dass die Bankspieler ihre Dreier getroffen haben. Und das vor allem, und das war ja der ganz große Faktor, sowohl in diesem Monster-Run zu Beginn des dritten Viertels, als auch generell in diesem Spiel, haben die Spurs eine unfassbare Defensiv-Performance gezeigt. Was, und wir reden hier immer wieder drüber, und eigentlich möchten wir uns natürlich gerne an greifbarere Analysen halten, aber es war ein Closeout-Game gegen sie. Du weißt, du musst dieses Spiel vor heimischer Kulisse, vor einer Halle, die komplett gebrannt hat von Minute 1 an, du musst dieses Spiel unbedingt gewinnen. Du hast dann jemanden wie Wemby, der vorweg geht, über den wir gleich noch ausführlicher sprechen müssen. Das hast du angemerkt. Die Spurs waren schärfer, sie waren energetischer, die Rotationen waren on point, die Closeouts waren on point. Was auch dazu geführt hat, sicherlich hatten die Thunder auch irgendwo eine kalte Shooting-Nacht, aber das hat auch dazu geführt, dass die Thunder nur 25% ihrer Dreier getroffen haben. Die Ballhändler der Thunder, ob das jetzt Shea war, über den wir erneut sprechen müssen, oder ob das die Dudes war, die dann eigentlich so das Ballhandling übernehmen sollen, nämlich Jared McCain, das war ja das Adjustment, ihn in die Starting-Lineup zu schicken anstelle von Kesson Wallace. Ihnen wurde die Luft zum Atmen weggenommen von der Spurs-Defense und da hatten eben auch Keldon Johnson und auch Harrison Barnes und auch Dylan Harper von der Bank einen sehr, sehr großen Anteil dran. Und das war sicherlich einer der großen Schlüssel zum Erfolg hier heute Nacht.
Mit Sicherheit. Dann lass uns doch gerne über Wemby reden. 28 Punkte, 10 Rebounds, 2 Steals, 3 Blocks, 2 Assists, 10 von 21 aus dem Feld, 4 von 9 Dreier, 4 von 4 Freiwürfen plus 13. In seinen 28 Minuten. Das war natürlich kein Legacy-Game. Wir reden ja über einen Dude in seinem dritten Jahr in der NBA, der seine besten Tage mit Sicherheit noch vor sich hat. Aber es war ein Game, in dem er schon einiges zu beweisen hatte. So, du bist auf der Jagd nach dem GOAT-Titel. So, das ist so ein Game, in dem es dann auch um diese Art von Legacy geht. Du möchtest jetzt schon anerkannt sein als der Bestspieler des Planeten, dann ist das jetzt so ein Game, auf das es ankommt. So, und Wemby hat natürlich jetzt schon eine Menge Druck und wir haben alle schon eine sehr, sehr große Erwartungshaltung und der Maßstab ist höher als bei jedem anderen Spieler, eben weil Wemby so ein außergewöhnlicher Spieler ist. So, obviously, wenn sie jetzt dieses Spiel verloren hätten und Wemby wieder nicht gut gespielt hätte, klar, dann ist er halt jetzt noch nicht der beste Spieler der Welt in den Augen der meisten, sondern wird es vielleicht erst nächstes Jahr. Aber wie gesagt, mit so einem besonderen Potenzial und so einem besonderen Spieler kommt natürlich auch eine außergewöhnliche und besondere Erwartungshaltung. Das heißt, das war ein Game, in dem man schon sagen konnte, Wemby, wenn du mal der GOAT werden möchtest, wenn du jetzt schon als der beste Spieler der Welt anerkannt werden möchtest, so dann zeig uns das jetzt. Und er hat es uns gezeigt. Und dafür muss man ihm jede Menge Credit geben. Er ist der beste Spieler der bisherigen Serie, so nach 6 Games setze ich mich jetzt hier hin und sage, Wemby ist bisher der beste Spieler in dieser Serie. Ist sicherlich nicht hundertprozentig offensichtlich und unfassbar klar, aber ist jetzt für mich keine super schwere Entscheidung gewesen. Wir werden gleich noch über Shea reden, der 3 von 6 Games in dieser Serie hat, in dem er nicht gut aussah. Unter anderem dieses 6. Spiel. Also für mich ist es hier klar, Victor Wembanyama. Die Thunder haben vieles gemacht in den letzten Spielen, um an beiden Enden des Parketts seine Stärken und seine Dominanz wegzunehmen. Das ist was wir eh sehen in so einer Playoff-Serie. Dich überrascht nichts mehr. Die beiden Teams kennen sich in- und auswendig. Deine Stärken sind eh off the table. So, es werden versucht, die Schwächen zu offenbaren. Es ist natürlich irgendwo eine Unberechenbarkeit jetzt auch immer noch da. Aber so sehr wie diese Teams sich kennen, wir wissen, die sind auf Augenhöhe. Das wissen wir, das wissen sie. Und sie kennen sich mittlerweile so gut. Was wir in den letzten Spielen unter anderem gesehen haben, ist, dass Wemby direkter am defensiven Ende in Actions involviert wurde, in Ballskill-Situationen, in Isolation-Situationen, dass er versucht wurde, am Perimeter direkt zu integrieren, weil die Thunder halt verständlicherweise nicht wollten, dass er die ganze Zeit in der Backline der Defense rumlungert, dirigiert, da hilft, wo er denkt, er muss helfen, da roamt, wo er denkt, er muss roamen, sich die Matchups aussucht, sich seine Spots aussucht. Das möchten die Thunder verhindern, wollten die Thunder verhindern und sie haben es sehr, sehr gut geschafft, in den letzten Spielen ihn da immer wieder zu involvieren und am anderen Ende ihn aus der Zone fernzuhalten, ihn an den Perimeter zu bringen, ihn als Roller so ein bisschen wegzunehmen, physisch mit ihm umzugehen und so weiter und so fort. Und in diesem 6. Spiel haben Wemby und die Thunder reagiert. So, er war für mein Befinden weniger am Perimeter defensiv direkt integriert. Er hat versucht, hinten in der Defense zu bleiben, versucht sich aus diesen On-Ball-Actions rauszuziehen, viel Off-Ball geswitcht. Also da haben auch die Spurs strategisch einiges dafür getan, dass Wemby da nicht immer wieder in Isolations oder in direkten Ballskill-Situationen draußen landet. Es gab sicherlich hier und da die ein oder andere Situation, auch direkt im Duell mit Shea. Aber für mein Befinden war das seltener als im 4. und 5. Spiel der Serie. Und am anderen Ende haben sie halt dann versucht, die Ballskills höher zu stellen. Sie haben ihn mehr Offball eingesetzt. Sie haben kompliziertere Actions gelaufen und gezielter versucht, ihm Pick-and-Roll-Touches zu geben. Aber es auch mit diesen Pick-and-Roll-Touches nicht zu erzwingen, sondern stattdessen halt ihn zu auch einem Perimeter-Spieler zu machen. Das ist halt so ein bisschen die Situation. Du möchtest natürlich aus Spurs-Sicht, dass Wemby nah genug an den Korb kommt, aber du musst halt vielleicht irgendwann aus Spurs Sicht auch einsehen, du kannst es nicht erzwingen und Die Thunder haben halt eine so gute Defense mit Hartenstein, mit Holmgren, die einen fantastischen Job machen mit diesen giftigen Perimeter Defendern, dass es halt einfach für Wemby schwer wird, Deep Drop Touches zu bekommen, abzurollen und Lobs zu finishen und immer wieder nah am Korb in der Zone zu dominieren. Möglichkeit 1, du versuchst es weiterhin zu erzwingen. Oder Möglichkeit 2, du sagst, okay, wir nehmen nun mal jetzt das, was wir nehmen müssen und das, was wir kriegen können und versuchen, Wembys Perimeter-Stärken halt einzusetzen. Und genau das hat man getan. Wemby hat mit Confidence geworfen. Er hat von Anfang an seine Shots getroffen. Wie gesagt, 4 seiner 9 Dreier. Off-Pull-Actions am Perimeter. Face-Up-Game. Und gesagt, okay, wenn ihr mir jetzt den Weg zum Korb wegnehmt, gut. Dann gehe ich halt nicht mehr so viel zum Korb. Aber wir sagen immer Aggressivität und Drive somit im gleichen Atemzug. Aber Wemby hat, denke ich, ein Spiel gezeigt, was sehr gut verdeutlicht hat, dass du auch aggressiv sein kannst als Shooter. Und aggressiv sein kannst, ohne jetzt die ganze Zeit Bullyball zu spielen und zum Korb zu driven und in der Zone zu finishen und zu dunken. Das war ein sehr aggressives Wemby-Game, aber halt auf eine andere Art und Weise. Und er hat gesagt, okay, dann gehe ich halt nicht mehr so viel zum Korb. Muss ich auch nicht, weil ich auch am Perimeter meine Stärken habe und weil ich so ein besonderer Spieler bin. Und dann hat er sie halt von da gekillt. Und das sind, denke ich, die großen Schlüsse gewesen, Wemby hier mehr in Szene zu setzen und mehr von Wemby zu bekommen in diesem sechsten Spiel. Und ich bin natürlich sehr gespannt, wie die Thunder jetzt entsprechend darauf reagieren, weil irgendwann sind alle Adjustments gemacht. Ja. Und ich fürchte, an dem Punkt sind wir jetzt so allmählich auch angekommen in dieser Serie.
Hatte ich auch das Gefühl tatsächlich, das war auch ein Gedanke von mir, wo ich mich gefragt habe, was sind denn jetzt überhaupt noch? Also wir haben immer noch so kleinere Adjustments gesehen, auch jetzt in Spiel 6, du hast sie gerade runtergebrochen. Auch offensiv sowas wie, dass die Spurs mehr so empty side pick and rolls gelaufen sind, um es eben zu erschweren, dann so den Roller, also Wemby, zu taggen und da gute Hilfe zu schicken. Aber ansonsten war das im Großen und Ganzen, auch wenn wir über den defensiven Approach gegen SGA reden, was wir gleich tun werden, im Großen und Ganzen waren das sehr, sehr ähnliche Züge zu dem, was wir in Spiel 5 auch schon gesehen haben. Und bei Wemby, ich gebe dir völlig recht, aggressives Shooting. Was mich aber auch dazu verleitet, ein Ticken skeptisch zu sein. Weil es waren am Ende dann halt nur 10 von 21, weil er 4 seiner 9 Dreier trifft. Und das waren, wie du gesagt hast, irgendwelche Stepbacks über Isaiah Hartenstein drüber und so. Lass mal von den 4 vielleicht nur 2 reinfallen, dann sieht es schon wieder nach einem ziemlich stark ineffizienten Wemby-Game aus. Er hatte heute mehr Turnover als Assists. Super Wemby-Spiel, gar keine Frage. Und das war Aura-Farming, wie die Cool Kids sagen, mit seinem rasierten Kopf und mit dem Mönch-Outfit, mit dem er in die Arena gekommen ist. Aura-Farming, großes Risiko, weil wenn das nach hinten losgeht, dann ist er halt das Gespött des NBA-Diskurses und von Social Media. Also wenn sie jetzt hier eine Klatsche kassiert hätten und er hätte wieder so ein Spiel gehabt wie in Spiel 5, dann wird das Mönch-Outfit und der rasierte Kopf auch gerne mal gegen ihn verwendet, könnte ich wetten. So hat's funktioniert. Ich bin gespannt, ob er das so nochmal replizieren kann oder sogar nochmal hochfahren kann in Spiel 7. Und ich könnte mir vorstellen, das wird wieder nötig sein. Also ich glaube, dass die Thunder diese defensive Intensität in Spiel 7 on the road, wo dann ja wahrscheinlich auch die Thunder wieder mit ein bisschen mehr Dringlichkeit spielen müssen, als sie das vielleicht heute an den Tag gelegt haben. Wo, und das ist auch was, worüber wir jetzt noch sprechen müssen, J-Dub dieses Personalexperiment entweder besser aussieht, weil er fitter ist, oder einfach nicht nochmal gemacht wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eins von beiden sehen werden. Ich glaube, wir werden nicht nochmal sehen, dass Jalen Williams 10 Minuten spielt in kurzen 2-3 Minuten Stints und im Grunde an beiden Enden des Feldes einfach katastrophal aussieht und offensichtlich überhaupt nicht fit ist. Das mag sich blasphemisch anhören, aber dann habe ich lieber Kenny Williams, der in Spiel 5 richtig gut aussah. Dann lasse ich lieber den wieder seine 25 Minuten spielen, anstatt hier mit J-Dub rum zu experimentieren, zu hoffen. Ich denke, wir werden das in Spiel 7 schon am Anfang nochmal sehen, dass er zu Beginn entweder wieder startet oder so wie heute im ersten Viertel mal 3 Minuten rausgeschmissen wird. Wenn dann aber offensichtlich ist, dass es nicht funktioniert und dass er einfach nicht fit genug ist, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Mark Daigneault ihn auch einfach rausziehen wird und sagen wird, okay, dann müssen wir einfach den Jungs vertrauen, die halt fit sind und die am Start sind. Jetzt habe ich ein bisschen meinen Faden verloren. Was war der allgemeine Punkt, auf den ich hinaus wollte? Genau, also ja, wenn bei den Thunder das Ganze auch wieder ein bisschen intensiver und ein bisschen geradliniger ist personell, dann frage ich mich, ob das dann ausreichen wird, diese defensive Intensität. Und ich bin mir sehr sicher, das lässt sich aber für beide Seiten sagen, das ist auch kein Hot Take, die Spurs werden eine sehr, sehr gute Wemby-Performance brauchen, um Spiel 7 zu gewinnen. Die Thunder werden eine sehr, sehr gute Shai Gilgeous-Alexander-Performance brauchen, um Spiel 7 zu gewinnen. Und das hatten sie jetzt eben in Spiel 6 definitiv nicht. So deutlich muss man sein.
Auf jeden Fall. Ich hatte es gerade schon angesprochen, das war das dritte Game in dieser Serie, wo SGA nicht gut gespielt hat. Wenn wir uns zurückerinnern, in Spiel 3, 6 von 17 aus dem Feld, dann 6 von 15 in Spiel 4, 6 von 18 jetzt in Spiel 6 und in Spiel 1 waren es auch nur 7 von 23. Gut, er hatte zwei Games, in denen er zweistellige Assists verbuchen konnte von den Spielen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Aber selbst 7 von 19 in Spiel 5 ist jetzt nicht so wahnsinnig geil, wenn du jetzt mal die 16 von 17 Freiwürfe so ein bisschen ausklammerst. Also ein einziges Spiel in dieser Serie, in dem er 50% aus dem Feld traf, und in dem waren es halt auch nur 50% aus dem Feld, da waren es 12 von 24. Er trifft gerade mal 38% aus der Midrange in dieser Serie, 26% seiner Dreier, und das erzählt die Geschichte halt auch schon relativ gut. Das Shotmaking ist nicht auf dem historischen Level, auf dem es sonst bei ihm ist. Das Midrange-Shooting ist nicht da. Er kommt nicht so oft zum Korb wie in den ersten beiden Runden, was niemanden überraschen sollte. Woran das jetzt genau liegt, lässt sich sicherlich eine Kombination von Faktoren anführen. Shooting-Pech, Cold-Streak, eine gute Spurs-Defense natürlich auch. Ich weiß nicht, ob er angeschlagen ist, weil die gute Defense sind nur daher. Und die Spurs haben jetzt im Verlauf der Serie, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Spiel es war, das große Adjustment gemacht, ihn mehr One-on-One und mehr konservativ und klassisch zu verteidigen. Ich möchte sagen, dass es in Spiel 4 war. Mhm. Man ist dem Ganzen auch so treu geblieben in den Spielen 5 und 6 und hat natürlich hier und da ihm verschiedene Coverages gezeigt, gerade in Boss-Situationen. Aber er wurde jetzt deutlich seltener und deutlich weniger aggressiv gedoppelt. Die Spurs leben mit diesen toughen Midrangern. Sie leben mit Pull-Up-Würfen. Sie leben mit diesen 1 gegen 1 Matchups gegen Castle und gegen Vassell und gegen Harper hier und da und selbst gegen Wemby. Und Shea, der in den letzten Jahren immer, auch in den Playoffs, diese Dinger dann getroffen hat, trifft sie halt nicht jetzt in diesen Western Conference Finals. Sicherlich, die gute Defense, habe ich gerade angesprochen, spielt da mit rein. Aber auch von seinen 18 Versuchen aus dem Feld, jetzt in Spiel 6, da muss er mehr als 6 von machen. Und da kann er mehr als 6 von machen. Und das sind Versuche, die er an anderen Tagen treffen kann und die er die gesamte Saison über getroffen hat und die er in den letzten Playoffs immer wieder getroffen hat und die er ja phasenweise auch in dieser Serie hier und da mal getroffen hat. Er trifft sie halt einfach nicht so gut, wie man das von ihm gewöhnt ist und wie es die Thunder halt auch brauchen. Gerade vor allem in Abwesenheit von J-Dub, in Abwesenheit von AJ Mitchell. Wenn man bedenkt, dass McCain sehr streaky ist. Dieses Pull-Up-Jump-Shooting-Game im 1 gegen 1, diese Midranger, diese Tough-Shots, die kann er machen und die muss er machen und die macht er bisher noch nicht. Und jetzt gleich die Brücke geschlagen zu Spiel 7, die muss er machen in Spiel 7. Da gibt's keine Zermeinung zu. Er muss ein sehr, sehr gutes Shot-Making-Game haben. Ich erwarte nicht, dass er großartig andere Looks bekommt und nimmt als jetzt in Spiel 5 und Spiel 6 und eigentlich generell in dieser Serie. Aber vor allem seit diesem Spurs-Adjustment, er muss sie machen. Er muss die Stepbacks machen, er muss die Pull-Ups machen, er muss diese contesteten langen Zweier machen, er muss auch Dreier machen. Ich kann mir nicht so wirklich erklären, warum er sie nicht macht. Ich weiß es nicht. Aber das ist der Hauptgrund dafür, dass diese Serie überhaupt noch läuft, dass Shea bisher hinter seinen Erwartungen bleibt und nicht der beste Spieler dieser Serie ist, obwohl er in den Augen einiger, vieler der beste Spieler der Welt war, als wir in diese Serie reingegangen sind. Und so sieht er bisher aktuell überhaupt nicht aus. Und das ist ein massives Problem für die Thunder. Und deswegen hat auch er so ein bisschen ein Legacy-Game vor sich. So, er ist Back-to-Back-MVP. Er hat die Chance, eine der besten Two-Year-Stretches, die jemals irgendein Spieler hatte, zu krönen mit zwei historisch guten Regular Seasons, mit einer Championship und einem Finals-MVP letztem Jahr zu einer potenziell erneuten Championship und einem erneuten Finals-MVP dieses Jahr. Und wenn sie jetzt dieses Spiel verlieren, dann müssen wir uns vielleicht auch nochmal so ein bisschen über Shea unterhalten. Und dann wird das nichts mit diesen legendären 24 Monaten, die er da jetzt gerade aktuell noch am Laufen hat. Und deswegen ist es für ihn und für seine Legacy hier ein sehr, sehr bedeutendes Game, was wir in der Nacht von Samstag auf Sonntag vor uns haben.
Keine Frage. Vielleicht sollte er Samstagabend ein bisschen Holy trinken. Ganz kurzer Shoutout an unseren treuen Partner. Holy hat nämlich gerade mal wieder eine ziemlich coole Kampagne am Laufen. Ich habe hier einen nicht neuen Geschmack, aber einen zurückgekommenen Geschmack am Start. Den Holy Energy Mojito Macau zusammen mit dem Capybara Colada, Daiquiri Dolphin und Caipirinha Crab. Vier Geschmäcker, vier Energy-Sorten. Das große Summer Cocktail Comeback läuft gerade. Und da wollten wir euch kurz darauf hinweisen. Erstens, generell die Info. Diese vier Capybara Colada bin ich kein Fan, sage ich ganz ehrlich, muss man glaube ich auch hier mal transparent sagen. Liegt vor allem daran, dass der hauptsächlich aus Ananas- und Kokosgeschmack besteht und ich weder Ananas noch Kokos möchte. Das ist so ein klassischer Fall von not for me. Aber ansonsten können die Dinger schon ganz schön was. Und es gibt vor allem gerade die Aktion, dass ihr, wenn ihr das berühmt-berüchtigte Starter-Set Deluxe, ich weiß nicht, ob wir überhaupt einen NBA-Spieler schon mal so oft erwähnt haben in diesem Podcast, wie das Starter-Set Deluxe von Holy. Ihr wisst Bescheid. Milkshakes, Iced Teas, Hydrations und Energy Drinks allesamt komplett durchprobieren durch große Teile des Sortiments. Mit unserem Code DS, mit dem ihr 10% auf alles spart, kostet dieses Starter Set Deluxe 54 Euro statt 59,99 und jetzt gerade bekommt ihr dann sogar noch die Cocktail Mixed Box. Das sind jeweils drei Tütchen von diesen vier gerade genannten Cocktail Energy Flavors. Bekommt ihr noch gratis obendrauf. Das heißt, wir sind insgesamt bei 69 Portionen Holy für 54 Euro mit Code DS. Was, wenn ihr richtig mitgerechnet habt, weniger als 80 Cent pro Portion entspricht. Absolut unschlagbarer Deal. Ich erinnere mich, ich habe vor ein paar Wochen mal gesagt, günstiger und besser und attraktiver wird das Starter-Set Deluxe nicht mehr. Siehe da, ich habe damals gelogen. Greift dazu. Und parallel läuft übrigens auch weiterhin die ganze Matcha-Kampagnen-Geschichte mit dem großen Gewinnspiel, 5000 Euro Japanreise und so weiter, das, was wir euch letzte Woche erzählt haben. Schaut also doch gerne mal vorbei bei Holy im Shop. Ich möchte behaupten, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, da mal einzutauchen und sich da mal durchzuprobieren und damit indirekt auch uns ein bisschen zu unterstützen. Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Code DS, wie immer 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Zurück zu SGA. Ich habe mir mal seine True-Shooting-Zahlen und seine Offensiv-Ratings im Laufe der letzten Monate rausgeschrieben. In der Regular Season hatte er 66,5% True Shooting. Das ging in der ersten Runde gegen die Suns auf 67,8% hoch. Und das ging dann in der zweiten Runde gegen die Lakers auf 57,7% runter. Haben wir ja zu Genüge analysiert, was da die Lakers gemacht haben, um ihm das Leben schwer zu machen. Viele der Dinge, die dann auch die Spurs in den Spielen 1 und 2 und 3 gemacht haben. Gegen die Lakers war es ein bisschen egal, weil der Supporting Cast einfach genug da war, weil die Lakers nicht gut genug waren als Gegner. Mhm. Und jetzt ist es halt nicht mehr egal und jetzt ist es noch weiter runtergegangen. 52,2% True Shooting bislang in dieser Serie. Gleiche Entwicklung beim Offensivrating. 133 in der Regular Season, 145 gegen die Suns, 115 gegen die Lakers und jetzt ist er bei 112 in diesen 6 Spielen gegen die San Antonio Spurs. Sie machen einen fantastischen Job defensiv, was wir am Montag analysiert haben, diese nicht mehr ganz die Double-Teams schicken und nicht mehr ganz so krass auf ihn fokussieren, aber trotzdem sich darauf fokussieren, ihm die Driving Lanes zuzumachen, Late-Double-Teams zu schicken, immer wieder rein zu stunten in seine Wege, dass sie ihm zum Beispiel, wenn er dann mal eine Empty-Side-Action hat und 1 gegen 1 gegen Verteidiger geht und Richtung Baseline möchte, was ja ein super präferierter Spot von ihm ist, machen sie es die ganze Serie schon so, dass Wembanyama dann wirklich sehr krass entlang der Baseline unterm Korb zur Hilfe rüberkommt und ihm diese Driving Lane abschneidet, was dann wiederum phasenweise die Thunder benutzt haben, um das dann bewusst zu laufen, um Wembanyama aus der Weakside rauszukriegen. Aber das ist dann auch nochmal eine andere Geschichte. Also wie wir gesagt haben, sehr, sehr interessante taktische Dinge, die hier weiterhin passieren. Aber unterm Strich steht, wie du gerade gesagt hast, SGA sieht aktuell nicht aus wie der beste Spieler dieser Serie und damit logischerweise auch nicht wie der beste Spieler der Welt. Und das bin ich voll bei dir, muss er zeigen. Mein Bauchgefühl sagt mir, bin ich gespannt, ob du zustimmst, dass wir eine Monster-Shot-Making-Performance von SGA in Spiel 7 sehen werden. Ob das dann reicht zum Sieg, möchte ich mich nicht festlegen, weil da kommen einfach noch andere Faktoren dazu. Ich habe die Jalen Williams-Personalie gerade schon angesprochen. Chet Holmgren war mal wieder offensiv, ich will nicht sagen No-Show, aber Chet Holmgren macht bislang in dieser Serie 12 Pünktchen, trifft 27% seiner Dreier. Das ist einfach viel zu wenig von deinem auf dem Papier zweitbesten Spieler, weil Jada Braus ist, von einem All-NBA-Spieler, wie wir wissen, seit dieser Woche, dass er es reingeschafft hat ins Third Team. Das ist zu wenig. Zumal er auch gegen Wemby in diesem Matchup jetzt nicht den ganz krassen defensiven Impact hat bislang in dieser Serie, den du dir wünschen würdest. Wir kommen so langsam an einen Punkt, an dem Lu Dort borderline unspielbar ist. Der trifft auch gar nichts mehr. Er hat in dieser Serie auch nicht diesen monströsen defensiven Impact, über den er sich sonst identifiziert. Da kommen also noch andere Faktoren dazu. Aber ich glaube, dass wir eine krasse SGA-Bounceback-Performance sehen werden. Was denkst du? Was sagt dein Bauchgefühl?
Es wäre halt das erste richtig, richtig krasse SGA-Game in dieser Serie. Und ob das dann in so einem siebten Spiel kommt, boah, weiß ich nicht. Kann ich ganz schwer einschätzen. Da würde ich, glaube ich, eher davon ausgehen, dass es so in Richtung 50% aus dem Feld geht. Bei allerdings mehr Würfen. Ich denke nicht, dass er jetzt hier irgendwie 37 oder so droppt in diesem siebten Spiel. Das würde mich sehr, sehr wundern. Ja, lass uns doch zu diesem siebten Spiel kommen. Unsere Tipps vielleicht abgeben. Ich denke, es wird entweder ein Blowout-OKC-Win oder ein ganz, 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 ganz knapper Spurs-Sieg. Ich hatte es nach dem Sieg der San Antonio Spurs in Spiel 4 gesagt gehabt, die Thunder verlieren in der Regel nicht mehr als ein Spiel in Folge in den Playoffs. Sie verlieren auch nicht zu Hause eigentlich. Sie haben letztes Jahr bei ihrem Championship Run 11 ihrer 12 Heimspiele gewonnen. Sie haben jetzt bisher in diesen Playoffs 6 ihrer 7 Heimspiele gewonnen. Sie haben auch in der Regular Season schon zu Hause so gut wie nicht verloren. Sie haben die Erfahrung, sie haben ein Spiel 7 letztes Jahr in den Finals gewonnen und sie wollten dieses Spiel 7 zu Hause. Das ist der Grund, warum sie den Fuß auf dem Gaspedal gelassen haben im Regular Season Endsport. Die Spurs waren in ihrer Nähe. Die Thunder haben gesagt, wir wollen hier durchziehen. Wir wollen Erster am Westen werden, um in jedem potenziellen Matchup Spiel 7 zu Hause zu haben. Und das ist ihnen gelungen. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. Und haben jetzt die Situation, in der OKC, die zu Hause so gut wie unschlagbar sind, jetzt auch dieses Spiel zu Hause haben. Und dieses eine Spiel, was sie zu Hause verloren haben in diesen Playoffs, das war dieses Double-Overtime-Game, was du halt auch normalerweise nicht verlierst, wenn Wemby nicht diesen crazy Shot da fast vom Logo triffst. Das heißt, ich sehe die Thunder hier schon noch irgendwo favorisiert in diesem siebten Spiel. Aber ich traue den Spurs und Wemby und dem Coaching-Staff absolut zu, hier genug zu machen, um dieses Game zu gewinnen. Mein Bauchgefühl tendiert eher zu einem Thunder-Sieg. Ich hoffe so ein bisschen, dass die Spurs das gewinnen, weil ich die Spurs einfach mehr mag. Aber als neutraler Fan will ich jetzt hier natürlich ein Spiel, was eventuell sogar von einem Game-Winner entschieden wird und nicht ein erneutes Blowout-Game, in dem eines der beiden Teams, und ich denke, wenn es eines der beiden wäre, dann halt die Thunder hier mit 25, 30 Punkten das Ding für sich entscheidet. Ich tendiere zu einem Sieg der Oklahoma City Thunder.
Ja, ich auch. Und ich glaube, es müsste nicht unbedingt ein, also ich glaube, selbst in einem knappen Spiel würde ich dazu tendieren, SGA und den Thunder mehr zu vertrauen, auch wenn sich das widersprüchlich anhört nach dem, was wir gerade besprochen haben und nach den Eindrücken der letzten Spiele. Aber ich glaube, die Spurs, und ich möchte hier nicht irgendwie das Erfahrungsfass aufmachen oder sowas, aber ich glaube schon, dass es Punkte gibt, und da gehört so ein Game 7 definitiv dazu, an denen es dir hilft, in dieser Konstellation mit deinen Teamkollegen schon Schlachten geschlagen zu haben. Umso mehr hilft, diese Schlachten auch schon gewonnen zu haben in der Vergangenheit, so wie Spiel 7 in den Finals gegen die Pacers letztes Jahr, so wie Spiel 7 gegen die Nuggets in der Runde davor, zwei Runden davor. Das, ich denke, das wird helfen, und ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein Faktor wird. Und ja, ich kann mich nur anschließen. Wir hoffen auf ein möglichst geiles Spiel. Du wirst es dir live angucken, hast du mir vorher schon
verraten. Ja, naja, also dafür kann man schon aufstehen, denke ich.
Ja.
Du nicht?
Doch, ich glaube schon. Mal gucken. Also ich bin vermutlich Samstagabend sowieso unterwegs. Wahrscheinlich bleibe ich dann einfach wach. Und dann hören wir uns am Sonntag, wie versprochen, im Supporter-Feed mit einer Analyse zu eben jenem Spiel 7. Und damit sind wir durch für heute, oder?
Ich denke.
Dann sage ich weiterhin viel Spaß in Istanbul, Julius. Und danke. Dann eine gute Rückreise. Wir hören uns am Sonntag. Und ja, dann gehen nächste Woche auch schon wieder die Finals los. Das ist doch Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt hier in den NBA Playoffs. Macht's gut, Freunde. Wie immer, vielen, vielen Dank für den Support und fürs Einschalten. Double Step Back Out. Ciao.
Ciao.